Verwendet Ihr Unternehmen auf Produkten oder in der Unternehmenskommunikation gerne Aussagen wie umweltfreundlich und klimaneutral und nachhaltig? Hinterlassen Ihre Produkte jetzt 32,7% weniger Emissionen und versprechen Sie 46% weniger Plastik bis 2031 zu verbrauchen? Und wollen Sie all das aus verständlichen Gründen auch gegenüber Verbraucherinnen als Vorteil Ihres Produktes sichtbar machen? Das könnte schwer werden, denn die EU Green Claims Direktive wird vielen Umweltaussagen in Zukunft einen regulatorischen Riegel vorschieben. Und wie genau das funktioniert, darüber wollen wir heute ausführlich sprechen und dabei auch ein wenig hinter die Kulissen der EU blicken.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME, Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen bei SAME Grüne Wiese. Ich bin Andreas Winterer, Senior Advisor und Podcaster bei SAME, Consulting bei Utopia und Host des Podcasts Grüne Wiese. Und ich freue mich riesig, wenn ihr in eurer Podcast-App gleich mal auf das Pluszeichen bzw. auf Folgen tippt. Im heutigen Podcast bin ich gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin bei der Utopia GmbH und langjährige Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation. Und unser heutiger Gast ist Michael Kuhnt, geschäftsführender Direktor, Gründer und Geschäftsführer des Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production, kurz CSCP. Und auf Deutsch ist das sowas wie ein Think-and-Do-Tank für nachhaltigen Verbrauch und nachhaltige Produktion. Hallo Maike, hallo Michael.
Hallo. Hallo Andreas.
Hallo.
Ich freue mich total, dass ihr beide da seid. Michael, du hast ja mal Chemieingenieurwesen studiert, ein bisschen her, und Umweltmanagement und Umweltpolitik. Also du bist einer von denen, wo man irgendwie ganz klar schon im Lebenslauf erkennen kann, dass es dir von Anfang an irgendwie um Nachhaltigkeit ging. Korrigiere mich, wenn ich völlig falsch bin. Die Frage wäre aber, warum eigentlich?
Ja, erstmal tatsächlich, das war nacheinander. Also mein Studium damals zur Chemieingenieurwesen, da gab es die Frage Nachhaltigkeit oder Umwelt noch sehr marginal. Und ich musste noch ein zweites Studium damals auflegen in Schweden, um mich tatsächlich dem Thema zu nähern. Und ich kann mich erinnern, damals schon in meinem Ingenieurstudium habe ich immer diese Umweltfragen gestellt, weil ich wahrscheinlich aus dem Haushalt komme und ganz viel da erlebt habe. Und ich war immer das schwarze Schaf in dem Studium und wollte wissen, wieso muss das so sein? Was ist denn tatsächlich, hat das was mit Klima schon zu tun, was ich hier im Labor mache? Und dann hatte ich irgendwann die große Motivation, dann auch ein Studium dazu zu machen in Schweden. Und ja, das hat mich eigentlich so dann natürlich voll in diese Welt reingebracht. Und ich kann mich erinnern, dass ich trotzdem dann vor rund 25 Jahren Freak in dem Thema immer noch war, weil das Thema war noch sehr marginal. Es wurde fast noch nicht diskutiert. Und genau, und von diesem Freak-Stadium habe ich mich, glaube ich, mittlerweile rausentwickelt. Man sieht ja in der Gesellschaft, ist es irgendwie anders geworden mittlerweile.
Ist es so, dass du dich manchmal fragst, warum wir eigentlich, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch schon mit dem Thema beschäftigt, fragst du dich manchmal, warum wir eigentlich immer noch die gleichen Fragen wie damals diskutieren? Oder siehst du das ganz anders?
Nein, absolut. Das habe ich diese Woche noch auf der Bühne gesagt. Dass ich das manchmal sehr frustrierend finde, dass eigentlich die Fragen sehr rotierend sind und fast wie so eine Spirale immer wieder kommen. Und ich glaube, Gesellschaft braucht einfach sehr lange, und das sind ja auch komplexe gesellschaftliche Unternehmensprozesse, das alles, sage ich mal, transformativ zu denken. Und ja, was ich schon feststelle, ich werde ungeduldiger. Ich glaube, das bringt das Alter auch mit sich, wenn man immer die Fragen nochmal bekommt. Aber ja, ich werde sie nicht ändern können, die Gesellschaft. Und ich hoffe nur, dass wir ein bisschen mehr an Geschwindigkeit dazukriegen und dass die Wiederholung weniger werden mit den Jahren.
Die Frustration habe ich schon von einigen gehört, auch eben angesichts dessen, dass die Bewegung doch sehr langsam ist, obwohl wir ja schon sagen müssen, also dass zumindest der Diskurs anders ist. Ich erinnere mich, in meiner Jugend war Grün ja, also die grüne Bewegung wurde ja fast noch als terroristisch betrachtet. Da hat sich schon erheblich was geändert. Okay, es gibt auch wiederum Stellen, die das anders sehen. Aber wie hältst du deine Motivation aufrecht? Also, blöd gefragt.
Gott sei Dank wurde mir in die Wiege gelegt, dass ich ein absoluter Optimist bin. Das wird manchmal im Alter ja auch, wenn man dann so in die Midlife-Crisis reingeht, dann ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, ich wupp mich da immer wieder raus. Und natürlich sind es viele Projekte, die wir machen, wo man sieht, es geht. Also all das, was immer behauptet wird, Nachhaltigkeit kostet mehr und ist schwierig. Und die Kunden wollen es eigentlich nicht. Ich habe so viele Experimente und nicht nur Experimente, auch große, sag ich mal, Umsetzungsprojekte gemacht, dass ich sagen kann, Nachhaltigkeit geht, macht Spaß, macht Lust. Und ja, es fehlt noch an der Masse, die es entdecken, aber die, sag ich mal, die Leute, die Anzahl der Personen, die da Lust drauf haben, wird ja auch immer größer.
bin total stolz, dass ich in der Einleitung Collaborating Center of Sustainable Consumption and Production richtig aussprechen konnte. Kannst du uns mal erklären, was macht ihr eigentlich, was ist die Arbeit des CSCP, so dass also vielleicht mehr Leute es auch verstehen?
Genau, da geht's vielleicht noch ein bisschen zurück in meinem eigenen Lebenslauf. Also nach Studium, irgendwann habe ich mal für die Industrie gearbeitet und irgendwann war ich so weit, dass ich dachte, die UN ist die Lösung. Also all das, Globalisierung und globale Prozesse müssen wir irgendwie abbilden und die UN kann das ganz gut. Habe dann eine Zeit lang auch für die UN gearbeitet, also die Vereinten Nationen Umweltprogramm. Und habe dann gemerkt, ja, das sind jetzt aber auch sehr globale Prozesse und gigantische Prozesse, die man da bewegen will. Aber warum nicht? Und dann konnte ich das Wuppertal-Institut überzeugen, ein Institut gründen, was sich ganz selektiv mit dem Thema Konsum und Produktion auseinandersetzt, also auch mit beiden Seiten der Medaille. Und ja, konnte da unterschiedliche Leute überzeugen, unter anderem Klaus Töpfer, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, tatsächlich so ein Institut mit aufzubauen. Peter Hennecke, damals der Präsident vom Wuppertal-Institut. Und was machen wir oder wo gehen wir ran? Wir wollen genau beide Seiten entdecken. Auf der einen Seite, was wollen Menschen in ihren Lebensstilen? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Needs? Und wie können wir die möglichst nachhaltig erfüllen? Und das ist dann eher so die Produktionsseite, sage ich mal, die Infrastrukturseite. Ich habe damals auch die SDGs mitverhandelt, also SDG 12, das ist ja Sustainable Consumption Production. Und ja, ich sehe es immer noch als ein wichtiges Themenfeld. Und für mich ist es eine Wertschöpfungskette. Es ist ein globaler Prozess, sich beide Seiten anzugucken. Und warum haben wir einen englischen Namen? Weil wir tatsächlich aus den Vereinten Nationen hervorgehen. Also wir sind ein Collaborating Center von der Vergangenheit gewesen und arbeiten auch immer noch mit vielen UN-Prozessen tatsächlich zusammen.
Kannst du so ein paar typische Probleme, mit denen ihr also lösenderweise zu tun habt, also ein paar wahrscheinlich nicht, ein- oder zweimal irgendwie benennen?
Ja, genau. Fangen wir mal mit dem Collaborating an. Also warum haben wir das Zentrum gegründet? Weil tatsächlich oft die Konsumseite nicht mit der Produktionsseite spricht. Also das sind Boxen. Und gleichzeitig die Politik vielleicht nicht unbedingt mit den Unternehmen spricht und mit den NGOs. Und das ist genau unsere Aufgabe, immer diese Boxen Moderator dazwischen zu sein und zu vermitteln und zu sagen, gutes Projekt ist eigentlich dann erreicht, wenn Politik mit Unternehmen, mit NGO, mit Kundenbedürfnissen sich auseinandersetzen oder idealerweise sogar mit Kunden sprechen. Und dazu brauchst du Organisationen wie uns, die in dem Bereich forschen, aber die auch konkret mit Unternehmen oder mit Finanzhäusern oder mit der Politik Projekte umsetzen.
Ja, du hast jetzt gerade sehr interessant ja eure Positionierung beschrieben und die macht dich für heute auch zu so einem besonders interessanten Gesprächspartner. Wir beiden haben ja Anfang des Jahres uns mal länger ausgetauscht zu diesem Thema, über das wir heute sprechen wollen, über Green Claims. Und ich versuche mich da immer schlau zu machen und ich vermute, das geht den meisten unserer HörerInnen ähnlich, indem ich gucke, was die EU da jetzt gerade wieder an neuen Dokumenten rausbringt, wann was wie entschieden wird und wie das dann am Ende Juristen einwerten oder was man so in einschlägigen Webinaren hört. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich bräuchte mal ein Gespräch mit jemandem, der so ein bisschen näher dran ist an dem, was sich die EU da so denkt, weil das ein oder andere hört sich so an, dass man denkt, hä, wie soll das denn dann irgendwie funktionieren? Und darüber haben wir Anfang des Jahres gesprochen und bei mir hat es da richtig Klick gemacht. Und Klick gemacht im Sinne von, es geht auch nicht darum, immer nur etwas juristisch auszulegen, sondern es geht vor allen Dingen im Kern darum zu verstehen, warum macht die EU das und was will die damit bewirken? Und das habe ich gedacht, dieses Klick, was bei mir passiert ist, das wünschen sich vielleicht viele andere. Und deshalb freue ich mich, dass wir in diesem Rahmen heute nochmal sprechen. Und vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage, wo steht es denn gerade eigentlich im Gesetzgebungsprozess? In den letzten Wochen einiges passiert und viele reden immer nur über die Green Claims Directive. Eigentlich diskutiert die EU ja gerade über zwei Direktiven oder Richtlinien. Da gibt es ja auch noch die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, wo es gerade eine Neuerung gab. Also kannst du erstmal uns und unsere Hörerinnen mit auf die Reise nehmen, wo steht es gerade mit der EU? Und wir haben ja eine Wahl vor der Brust. Was wird noch passieren bis zur Wahl? Wie schätzt du das so ein?
Genau, Also all das ist ja Teil des europäischen Green Deals, was die EU im Grunde genommen vor 5 Jahren gestartet hat. Und sie haben ja versucht, sukzessive alles abzuarbeiten, auch die Green Claim Direktive. Das haben sie aber nicht mehr ganz geschafft. Sie haben im November letzten Jahres, ich glaube fast rund um das Gespräch, was wir hatten, das ins Parlament gebracht. Und da gab es tatsächlich nochmal so viele Anmerkungen zu der Green Claim Directive, dass die EU es in dieser Periode nicht mehr schaffen wird, das umzusetzen. Aber ich glaube, sie hinterlassen so viel gute Ansätze schon für die neue Kommission, dass die neue Kommission es umsetzen wird. Und was ich verstanden habe, weil für uns war ja auch so eine Zeit so ein bisschen die Angst da, kommt es dann überhaupt nicht? Also kann die neue Kommission das vielleicht komplett beiseite legen? Und da habe ich zumindest von der Kommission verstanden, das geht nicht so einfach, weil die ganzen Files, die ganzen Dateien, die ganzen Dokumente, die jetzt generiert worden sind, daran muss auch die neue Kommission sich halten. Die muss sie abarbeiten, die muss sie weiter bearbeiten. Da wird es natürlich mit der neuen Kommission vielleicht nochmal die ein oder andere Veränderung hier oder da geben. Aber ich glaube, die großen Weichen sind gelegt. Das heißt, mit der neuen Kommission, sie kommt dann im Laufe des Jahres. Ich denke mal, bis die dann tatsächlich aktiv werden wird und in die Umsetzung geht, wird sicherlich nächstes Jahr werden. Wir werden eine Direktive vielleicht Ende nächsten Jahres auf den Tisch haben, die wahrscheinlich gar nicht so viel anders sein wird als das, was wir heute auf dem Tisch haben. Aber das ist natürlich in die Glaskugel geguckt.
Aber das betrifft die Green Claims Directive. Also beschlossen wurde ja am 18. Januar jetzt die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher, die ja auch eine Menge Aussagen trifft über Umweltaussagen. Ja. Die ist jetzt noch nicht vom Rat bestätigt, aber das scheint doch nur eine Formsache zu sein. Also wie schätzt du das ein?
Genau, das scheint eine Formsache zu sein. Das war auch klar, das kriegt man durch. Das ist sozusagen der Rahmen, wo drin auch dann der Unterpunkt der Green Claim Initiative stattfindet. Und insofern ist das Bett gelegt, sage ich mal, also die Basis gelegt. Und deswegen glaube ich auch, dass die Green Claim Initiative es nicht so schwer haben wird mit der neuen Kommission.
Bei der Green Claims Directive und auch bei der anderen, der IMCO, also Richtlinie für die zur Stärkung der Verbraucher, da schwirrt ja immer der Begriff der umweltbezogenen Werbeaussage durch den Raum. Könntest du das mal nochmal erklären? Was ist eine umweltbezogene Werbeaussage und was muss da wie beworben werden, damit es eine so relevante Werbeaussage ist, dass sie von den Direktiven auch betroffen ist?
Genau, da gehen wir nochmal einen Schritt vielleicht zurück. Und du hast ja auch gesagt, dass das Aha-Erlebnis war nochmal sozusagen, was will eigentlich die Kommission? Also die Kommission hat ja, und ich glaube, das kennen wir alle, ja, das kennen wir alle auch als Konsumenten, tatsächlich eine Studie gemacht und hat sich angeguckt, verschiedenste Produkte, die es auf dem Markt gibt und wie weit sind die Aussagen, die auf den Produkten gemacht werden, tatsächlich evidenzbasiert. Und sind auch reingegangen in verschiedene Produktkategorien und haben gemerkt, dass viele der Aussagen auf den Produkten eher aus einer Marketinglogik denn einer wissenschaftlichen basierten Evidenzansatz generiert worden sind. Oder man könnte auch sagen, 50-60% der Aussagen auf Produkte sind falsch. Also sie spiegeln eigentlich nicht das wider, was so tatsächlich die Problempunkte mit dem Produkt sind. Also ökologische Probleme, weil wir sind ja noch nicht im sozialen Bereich, also erstmal ökologische Probleme. Da wird schnell gesagt, das ist ein klimaneutrales Produkt, aber die Evidenz, die dahinter liegen muss, die gibt es vielleicht gar nicht. So, und dann war das natürlich Thema in der Kommission, weil man will ja nicht betuppert werden. Man will ja, wenn man schon sagt, ich nähere mich dem Thema Nachhaltigkeit und ich kaufe ein nachhaltiges Produkt, dann will man ja schon auch das Gefühl haben, das, was ich kaufe und das, was das Versprechen auf dem Produkt ist, das ist tatsächlich auch im Hintergrund dann optimiert worden, verbessert worden. Also es ist an dem Thema Klima oder Biodiversität oder Kreislaufwirtschaft gearbeitet worden. So, und das war der Ausgangspunkt zu sagen, hey, da müssen wir tätig werden. Wir müssen gucken, dass diese umweltbezogenen Aussagen auf den Produkten einfach richtig gut formuliert werden. Und produktbezogen heißt für mich tatsächlich möglichst in der Kaufentscheidung. Also ich möchte ein Produkt kaufen, Und in dem Moment muss ich die richtige Aussage bekommen. Also, ne, ich kaufe ein Stück oder ich kaufe ein Handy und auf dem Handy steht was zum Thema Nachhaltigkeit. Und dann in dem Moment muss die Aussage evidenzbasiert sein. Das war, glaube ich, der Ansatz, den die Kommission fährt, den ich für komplett aus meiner Wahrnehmung für richtig halte.
Also für mich klingt es auch gucken, absolut sinnvoll, muss ich jetzt mal sagen. Entschuldige, wenn ich hier so dazwischen quatsche, ja. Aber eigentlich liegt es ja, das versteht sich ja fast von selbst eigentlich. Ja,
ja, ist aber leider ja nicht so. Also ist, die Studie kommt ja tatsächlich aus dem Markt heraus und insofern ist da eine Menge noch zu sortieren.
Und ich meine, die Evidenz ist das eine und das andere ist ja, denn ganz wichtig, es geht ja hier um Kaufentscheidungen, also Konsument steht am Regal und da ist eine Aussage und letztlich, wir wissen, der Konsum spielt im Rahmen des Green Deal eine wichtige Rolle, Menschen sollen nachhaltiger konsumieren, sie sind zunehmend bereit dazu, viele sind sogar bereit, dafür einen Cent mehr zu zahlen. Und dann wollen sie sich ja darauf verlassen können, dass das Produkt auch besser ist. Und oft haben wir ja auch auf den Produkten diese berühmten Aussagen, 30% weniger, wie du sie in der Anmoderation schon erwähnt hast, Andreas. Und dann meinen die Produkte eigentlich nur sich selbst. Aber ich als Verbraucher weiß gar nicht, ist das Produkt wirklich besser. Also ich finde, das Stichwort Vergleichbarkeit ist ja auch noch so ein Punkt. Also habe ich nur 20% Wasser gespart oder ist dieses Produkt besser? Und für die Kaufentscheidung des Konsumenten ist das ja eigentlich der entscheidende Punkt. Also kannst du zu diesem, das eine ist ja die Evidenz und das Stichwort Vergleichbarkeit. Kannst du da noch was zu sagen, Michael?
Genau, also das war absolut richtig. Also ich kann mich selbst vergleichen und kann sagen, ich habe etwas besser gemacht. Vielleicht war ich aber auch besonders schlecht vorher und dann ist dieses Besser gar nicht so richtig toll. Oder man sagt, und das hat die Kommission ja auch eingefordert, ein Vergleichsmaßstab, also der Durchschnitt im Markt. Ich bin besser als der Durchschnitt im Markt im Bereich Nachhaltigkeit. Und das finde ich auch total wichtig, neben dieser Evidenz tatsächlich einen Vergleichsmaßstab zu machen. Das ist ein bisschen komplex, weil nicht für alle Produktgruppen gibt es direkten Vergleichsmaßstab. Aber erinnern wir uns mal an die ABC-Label, die ja auch die Kommission auf den Markt gebracht hat. Und da ist es ja genau beides. Ich muss evidenzbasiert gucken, ob in welcher Kategorie ich bin. Und da wurden ja über diese ABC-Klassen genau und DEF und so weiter Klassen diese Vergleichsmaßstäbe gelegt. Das hätte man natürlich auch so machen können für alle Produktgruppen dieser Welt. Das ist aber ein bisschen zu komplex. Das heißt, was man jetzt fordert, ist eigentlich ein Marktzugang zu sagen, liebe Unternehmen, ihr möchtet doch eine Aussage machen, dann guckt doch einfach mal, dass ihr diesen Vergleichsmaßstab anbieten könnt. Und tatsächlich guckt euch an, dass ihr die relevanten Probleme von eurem Produkt den Kunden auch näher bringt. Und nicht nur das, was ihr denkt, was die Kunden kennen oder was sie verstehen. Und das ist natürlich auch gleichzeitig nochmal eine große Herausforderung.
Also das berühmte, es wird über eine Aussage über die Verpackung und deren Klimafreundlichkeit getroffen, statt über den Inhalt, weil man meint, das Thema Verpackung ist das, was Konsumenten gerade besonders wichtig ist.
Genau, und das sehen wir total viel, ja, dass da selektiert wird, also dass eigentlich gar nicht das Nachhaltigkeitsproblem beschrieben wird oder gesagt wird, wo ich da besser geworden bin, sondern irgendwas, was der Kunde tatsächlich versteht. Und klar, man muss sich auch von beiden Seiten nähern, aber trotzdem, wir müssen es auch schaffen, dass es tatsächlich darum geht, die relevanten Probleme der Produkte anzupacken und sukzessive den Kunden das auch mitzuteilen.
Nun erzählst du davon, ne, wie evidenzbasiert und der Marktstandard in der idealen Welt, früher hat man, die haben ja auch mal davon geträumt bei der EU, dass sie das dann über den PEF, den Product Environmental Footprint machen. Aber ich meine, wie soll das funktionieren? Also mir fehlt da die Fantasie für, wie ich für jedes Thema in jeder Produktgruppe so eine Vergleichsaussage treffen soll. Wie kann sowas denn funktionieren?
Ich kann dir mal erzählen aus unserer eigenen Arbeit, wie wir es gemacht haben, weil wir machen das ja jetzt auch schon über 17 Jahre. Wir versuchen ja genau so einen Kontext zu schaffen, ein Produkt zu verstehen. Also man soll ja, ne, nehmen wir jetzt mal wieder eine Tomate oder so wir versuchen diese Tomate einfach zu verstehen von, wie gesagt, erstmal nur der ökologischen Leistung. So, was man machen kann, was es heute ja schon gibt, es gibt genug Studien zu der Tomate. Wir haben uns also immer die Studien angeguckt, die relevant sind in dem Bereich und die evidenzbasiert und einen gewissen wissenschaftlichen Ansatz haben. Und tatsächlich zu der Tomate, wenn man jetzt über Google das suchen würde, gibt es eine Menge Aussagen bereits. Man muss aber immer vergleichen, von welcher Organisation wurde diese Tomate bewertet. Wenn das vielleicht der eigene Verband ist, dann muss man nochmal genau hingucken. Man muss dann vielleicht eine Studie dagegen legen, die auch aus dem Universitätsbereich kommt. So, und dann findet man, wenn man alleine so eine Google-Research macht, schon eine Menge Ansatzpunkte. Wir haben das immer versucht, dann in eine wissenschaftliche Studie zu übertragen. Und wir haben dann eigentlich diese Studie hinter den NGOs gegeben, ausgewählten zwei NGOs, ausgewählten zwei Unternehmen und haben nochmal gefragt, das, was wir jetzt herausgefunden haben, liebe NGOs, liebe Unternehmen, passt das? Und haben dann nochmal Feedback eingesammelt. So, das war so ein bisschen die Historie, sehr händisch, alles organisiert und man findet Datenbanken zu den Themen, wo man diese Daten alle ermitteln kann. Heute, glaube ich, kann man künstliche Intelligenz auch nutzen. Es gibt ja die ganze Übertragung dieser wissenschaftlichen Studien in die künstliche Intelligenz. Das heißt, wenn man heute mal in ChatGPT eingibt die Frage, was sind die Nachhaltigkeits-Hotspots oder die Nachhaltigkeitsprobleme mit einer Tomate, kriegt man viele Antworten. So, und jetzt muss man natürlich als Unternehmen vielleicht das als Startpunkt nehmen und dann muss man gucken, wo finde ich denn vielleicht einen Partner aus der Wissenschaft, der mir das auch nochmal entsprechend belegt mit seinen Daten. Das ist alles kein Teufelswerk. Das kann man rausfinden und das ist auch wichtig. Dann generiere ich im Unternehmen auch ein Verständnis, wo ist denn tatsächlich das Thema und wo muss ich bei Wasserverbrauch ansetzen? Muss ich irgendwie ansetzen beim Dünger? Muss ich ansetzen beim Energieverbrauch, weil das eine Tomate im Glashaus ist? Und das sind alles fürs Management total relevante Ansätze. Das heißt, es ist ja neben der Green Claim Initiative und der Aussage auch immer ein Prozess im Unternehmen zu starten. Und insofern macht das Sinn.
Naja, das Thema Wesentlichkeit und ein Hotspot, das sind ja Fragen, die sich Unternehmen tatsächlich schon stellen, ne? Und gucken bei ihrem Produkt hin, wo sind denn die großen Hebel? Dann wird an den großen Hebeln optimiert und dann hat man Fortschritte erlangt und hat seinen Wasserverbrauch oder was auch immer deutlich reduziert. Und dann kommt man eigentlich an den Punkt, dass man kommunizieren will. Und jetzt sagt die Direktive, ist wunderbar, wenn du evidenzbasiert nachweisen kannst, dass du um 30% jetzt oder dass das dein Emissions- oder Verbrauchswert ist. Aber woher weiß ich denn für die verschiedensten Indikatoren, du sagst, es gibt eine Tomatenstudie, gibt es für alle Produkte über alle Indikatoren, da dürfte es doch immer noch ein erhebliches Datengap geben, oder? Wo steht das heute und was glaubst du, wird sich das möglicherweise auch aufgrund der Direktive ein Stück weit schließen, dieses Datenloch, weil ja alle vor derselben Herausforderung stehen?
Genau, also als Wissenschaftler weiß man auch immer, dass es nie alle Antworten gibt in der Datenlandschaft. Genau, diese Daten müssen jetzt oder die Datenlücken müssen gefüllt werden. Und wir sehen schon, dass die künstliche Intelligenz da einiges an Lücken schließen kann. Also ich hatte gerade ein Gespräch mit einem großen Publisher, der hat 300 Journale und die haben mal cool gesagt, dass sie ungefähr in den ganzen Jahren fast 30 Milliarden Artikel bearbeitet haben in irgendeiner Form. Und sie übertragen diese ganzen Artikel, die sie bekommen haben von der wissenschaftlichen Seite, mittlerweile in die künstliche Intelligenz. Also wir müssen gucken, wie wir da irgendwie zusammenkommen. Wir sehen auch erste Workshops, die genau diese Frage stellen. Was kann die künstliche Intelligenz? Ich würde jetzt nicht sagen, das wird alles vereinfachen, aber ich glaube, wir haben tatsächlich viel mehr Daten, als wir denken, dass wir die haben, weil die bisher sehr dezentral vorhanden sind. Wir sind jetzt mit T-Systems und Deutscher Telekom unterwegs in den Themen und zu gucken, genau wo kann man denn Datenlücken in diesen Bereichen schließen, was ja für ESG-Reporting und alle anderen genauso gilt. Und ich glaube, das ist jetzt so die Arbeit, ja, tatsächlich zu gucken, wo sind die Datenlücken, zwischenzeitlich natürlich, wenn ich eine Datenlücke habe, KI-basiert zu sagen, was ist so ein Mittelwert, den ich aus der KI rauskriege. Und dann eigentlich über meine tatsächliche Zuliefererkette immer besser zu werden und dann irgendwann auch die Daten von meinen tatsächlichen Zulieferern, weil ob ich eine Tomate in Holland produziere mit den Rahmenbedingungen in Holland oder in Spanien oder vielleicht in Südamerika, das ist schon sehr unterschiedlich. Irgendwann müssen wir dazu kommen, dass wir tatsächliche Daten haben für all das. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt von.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt und ist ja, Da steht so ein Monsterbegriff in der Green Claims Directive, der heißt Konformitätsprüfung. Und da stellt man sich jetzt vor, will jetzt die EU eine Riesenbehörde schaffen und muss jetzt jede Werbeagentur, bevor sie einen Claim auf ein Produkt draufschreibt, einen Antrag nach Brüssel schicken und warten, bis der in 36 Monaten bearbeitet wird? Oder kann dabei, und da hast du mir ja schon so ein paar Indikationen gegeben, auch KI und Daten eine Rolle spielen, weil es muss ja irgendwie handelbar sein. Also ich finde, wenn man nur den Gesetzestext liest, dann denkt man, das ist das Ende von jeglicher Form von Nachhaltigkeitskommunikation, weil unter Einbeziehung von Behörden kann das nicht funktionieren. Was könnte da denn die mögliche Lösung sein? In welche Richtung denkt da die Kommission?
Genau, also da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze im Moment. Ich war mal in einer Arbeitsgruppe, wo ein sehr, fand ich, plausibler Ansatz diskutiert worden ist. Und das muss ja dann tatsächlich, die ganzen Mittel und so weiter müssen dann von der neuen Kommission auch bereitgestellt werden. Aber machen wir mal, was wäre, wenn? Also was wäre, wenn man tatsächlich eine Behörde hat, die praktisch erstmal webbasiert ist? Man muss die Daten, also man sagt jetzt für dieses Produkt Tomate mit der entsprechenden Verpackung möchte ich den Claim aufbringen. Man muss dann erstmal diese Daten selbst eingeben, sagen, um welches Produkt es geht, was man als Nachhaltigkeitsperformance entsprechend ausloben will, wo man die Evidenz her hat. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann KI-basiert ein Abgleich gemacht wird. Also diese Selbsteingabe praktisch abgeglichen wird mit dem, was die KI schon weiß. Und dann wird es vielleicht Rückfragen geben in ganz spezifischen Punkten, wo die KI noch nicht liefert oder wo sie vielleicht auch einen komplett anderen Wert liefert. Und ich glaube, da wird es dann Rückfragen geben. Aber alles in allem, glaube ich, KI wird eine große Rolle bei diesem System spielen. Und ich sehe nicht, dass händisch ein Mitarbeiter diese Frage der Tomate löst, sondern ich sehe, dass nur die roten Bereiche, also da, wo es irgendwo einen Problembereich gibt, vielleicht nochmal eine Rückfrage kommt. Also eine große Automatisierung dieser Prozesse stattfindet.
Wenn du sagst, du siehst, ist das deine Hypothese oder gibt es schon Indikationen dafür, dass das so sein wird?
Ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es, also es gab in der alten Kommission diese Überlegung, ob die neuen Kommission das wieder alles weiterschreiben wird, das müssen wir halt sehen. Aber es gibt schon sehr konkrete Gespräche, welche Behörde das macht. Das will ich jetzt gar nicht ausloben, aber die kennen wir auch sehr gut. Es ist eine Behörde aus dem Umweltbereich, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Ja, es gibt schon sehr konkrete Workshops in all diesen Themenfeldern und es gibt auch schon die Suche nach Lösungsanbietern in diesen Themenfeldern. Aber es gibt noch nicht das System. Also insofern, selbst wenn die Direktive jetzt kommt, ich weiß gar nicht, wann das ganze System stehen wird. Und wenn ich ein Unternehmen fragt, ja, wie schnell wird das denn alles jetzt umgesetzt? Naja, ich glaube, wir brauchen nochmal 3 bis 5 Jahre in der Umsetzung. Trotzdem, man muss ja selbst Daten auch sammeln. Man ist gut aufgestellt, wenn man heute schon anfängt, über das Thema nachzudenken.
In 3 bis 5 Jahren, das klingt ja so ein bisschen, als könnten wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, ach, naja, also ich muss mich letztendlich gar nicht wirklich drum kümmern. Mhm. Aber dem ist ja in Wirklichkeit gar nicht so. Ne? Es gibt ja noch verschiedene, also es gibt ja eine Verbrauchertäuschung schon per se, die letztlich ja auch abmahnbar ist, oder?
Genau, ich würde auch nicht warten, sondern ich würde direkt anfangen, weil das Problem, was ja heute aus der ganzen Green Deal-Direktiven, die da jetzt auf den Markt kommen, stöhnen ja die Unternehmen, weil sie vor 5 Jahren nicht angefangen haben. Deswegen sollten unbedingt die Unternehmen heute sich mit den Themen auseinandersetzen. Das hat so viele Benefits. Und genau, Andreas, was du gesagt hast, es gibt nicht nur die EU, die das anmahnt, sondern es gibt genug Verbraucher, Initiativen, Organisationen, Zentralen, die sich das Thema mittlerweile auch anschauen. Und ich glaube, einfach die Wahrheit zu sagen, darum geht's ja, evidenzbasiert. Und ich will ja auch gar nicht dem Unternehmen unterstellen, dass sie bewusst nicht die Wahrheit sagen bei manchen Sachen, sondern sie haben einfach nicht das Wissen dazu. So, und dieses Wissen muss man halt aufbauen, damit man in der Lage ist, möglichst schnell auch die richtige Aussage zu einem Produkt zu machen.
Diesen Punkt mit den 3 bis 5 Jahre, und da hat es ja noch Zeit, da spielt ja auch noch mal rein. Also ich höre das oft von Kunden und sage, nee, ihr habt nicht die Zeit, und stelle dabei tatsächlich auf das UWG, denn all das, was gerade durch die Presse geht, sind ja Abmahnungen, die auf dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb basieren. Und die Green Claims Directive, es wird ja gerne alles mit diesem Begriff erschlagen. Die Green Claims Directive ist ja sehr stark darauf fokussiert, Standards für die Vergleichbarkeit und die Beweisbarkeit von Werbeaussagen zu schaffen. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal über die andere Direktive sprechen, die gerade beschlossen wurde und die in diesem Jahr durchgeht und dann in 24 Monaten wirksam wird in Deutschland in Form von Änderungen, die dann am UWG zu treffen sind, die geht ja ganz schön weit, ne? Die verbietet zum Beispiel allgemeine Umweltaussagen. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was das in nach deiner Meinung und welche Konsequenzen das haben wird?
Ja, das ist ja so ein bisschen das Vorstück von der Green Claim Initiative. Genau, da werden die ganzen Grundlagen gelegt, zu sagen, ich kann nicht irgendwas behaupten, was im Grunde genommen, wo ich keine Evidenz zu habe. Also das ist noch nicht jetzt, dass ich es beweisen muss, aber diese Aussagen sind schon da. Und wir merken gerade, dass Juristen sich schon mit diesen ganzen Interpretationen beschäftigen, was das denn konkret heißen würde. Also können sie jetzt schon abmahnen. Und das ist ja auch wieder nur ein Teil. Wir müssen ja uns den ganzen Green Deal angucken. Es gibt das Recht auf Reparierbarkeit. Es gibt die Eco-Design-Direktive, die gewisse Vorgaben machen wird. Und alle zahlen auf das gleiche Thema ein. Wissen, es gibt den unter Kreislaufwirtschaft, gibt es den Digital Product Passport. Auch da, es geht immer wieder um, ich sollte die Transparenz haben zu meinem Produkt. Und wenn ich in irgendeiner Form eine Aussage mache oder auch meine Zulieferer befrage, dann sollte das möglichst transparent und evidenzbasiert sein. Und dann habe ich mit all dem, was da kommt oder schon da ist, kein Problem. Das heißt, auch eine Eco-Design-Direktive wird ja Transparenz fordern. Wenn ich mir das Recht auf Reparierbarkeit, dann bin ich auf einmal im Konsumbereich. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wenn die Nutzungsphase bei meinem Produkt, zum Beispiel Handy, total wichtig ist, dass ich darauf auf einzahlen kann. Also wie kriege ich denn die ganzen Transparenzzyklen hin, ob mein Produkt reparierbar ist? Wie schaffe ich die ganze Infrastruktur, das reparierbar zu machen? Der Green Deal kommt von unterschiedlichsten Punkten auf das gleiche Thema zurück, zu wissen, was die Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen ist, in meinem Produkt ist und daran zu arbeiten, aktionsbasiert, dass ich all das erfülle. Kreislaufwirtschaft, Klima, Biodiversität. Die Green Claim Initiative ist, wie gesagt, nur einer dieser Fokuspunkte, die man sich angucken muss. Und insofern, ja, passt das alles gut zusammen.
Für mich ist schon auch so, dass ich, wenn ich mir das so anschaue, es hieß ADI, also Berichterstattungspflicht oder die Green Claims Direktive, ist so ein bisschen ein Pressure, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zugleich kann man sagen, na ja, also ne, bei der CSRD gibt es dann noch so Stufen, bis das viele Unternehmen erreicht. Green Claims haben wir jetzt gerade mal gesagt, 3 bis 5 Jahre. Aber ich brauche ja auch als Unternehmen, um meine Strukturen in irgendeiner Weise zu ändern. Und wenn ich mich jetzt schon mit diesen Dingen beschäftigen würde, dann würde ich ja ganz automatisch auch in den Zwang kommen oder zumindest in das Bewusstsein, was mache ich denn da eigentlich und was könnte ich denn da in irgendeiner Weise jetzt schon verbessern, statt in 3 bis 5 Jahren überrascht festzustellen, ich müsste eigentlich oder ich bin von meinen Umweltaussagen noch nicht mal mehr, also von den evidenzbasiert aussagbaren Aussagen, bin ich überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig, dann wäre es schon schlau, eigentlich heute mit all diesen Dingen anzufangen.
Eigentlich schon gestern, genau, Andreas, weil wir wissen ja schon seit einiger Zeit, also das große Stöhnen der Industrie heute über den Green Deal. Hallo, liebe Leute, ihr habt 4, 5 Jahre gesehen, dass das alles kommt. Ihr habt zum Teil Antworten dazu gegeben, ihr habt zum Teil Lobbying gemacht. Also bitte nicht sagen, das kommt jetzt by surprise. Genauso wie die Green Deal, Green Claim Initiative nicht bei Surprise kommt. Nein, ich brauche eine Datenstrategie. Ich muss, wenn ich mir all diese Themenfelder angucke, dann brauche ich eine Datenstrategie, die nicht nur zurückguckt, was machen meine Produkte, sondern auch nach vorne guckt. Also wenn ich sage, ich will kreislauffähig werden, dann muss ich jetzt auch anfangen, schon Daten in dem Bereich zu sammeln. Und das ist schon für die Unternehmen herausfordernd, nicht nur die Direktiven alle zu erfüllen, sondern tatsächlich dahinter steht ja, dass ich eine Datenstrategie, eine Nachhaltigkeitsstrategie gründe. Wo will ich denn überhaupt in der Zukunft hin? Und wenn ich klimaneutral werden will und Scope 1, 2, 3 Emissionen erfüllen möchte und die minimieren möchte, dann brauche ich auch für all das Daten. Also selbst in anderen Zielsetzungen, die vielleicht, das ist auch Teil von Green Deal, aber in so vielen Zielsetzungen brauche ich jetzt gerade eine Datenstrategie und da ist dann hinterher, wenn ich es gut mache, die Green Claim Directive ein Nebenprodukt. gar nicht das, wo ich sagen muss, da falle ich um vom Stuhl und oh Gott, ist es alles kompliziert, sondern nein, weil ich für all diese Punkte Daten sammeln muss, muss ich auch an diesen Punkt denken und muss das mal gemeinsam denken und auch fragen, in 10 Jahren, wo möchte ich als Unternehmen stehen oder in 5 Jahren und jetzt schon anfangen zu überlegen, ich möchte klimaneutral sein, ich möchte nicht Schäden bei der Biodiversität haben, ich möchte kreislauffähig sein mit meinen Produkten. Das heißt, welche Daten muss ich jetzt schon anfangen zu sammeln, damit ich das morgen bin?
Das, was du da beschreibst, sind ja Dinge, die quasi unter der Motorhaube als Grundlagenarbeit stattfinden muss. Das schon das Wort evidenzbasiert und Daten sammeln und so ist ja was, wo Werber sagen, ja, aber so funktioniert doch Kommunikation nicht. Und tatsächlich, wenn man sich mal anfängt und wir machen gerade eine Reihe von Workshops und du gehst dann mal, guckst dir die Produkte an, guckst ja an, was auf Webseiten steht und da wird ja eigentlich, da ist man von Evidenzbasiertheit ja Lichtjahre weg, weil mit sehr allgemeinen Begriffen hantiert wird. Also so, ne, das umweltfreundliche Produkt, das bewusste Produkt, grün, 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 grünes Produkt, grüne Linie, green irgendwas und all das, wenn man sich mal den Kanon der Begrifflichkeiten anguckt, die jetzt durch die Verbraucherrichtlinie abgeräumt wird, da wird doch eigentlich erstmal 80% Kommunikation abgeräumt. Und deshalb finde ich das schon spannend, weil dieses Evidenzbasierte, die Daten sind aufzubauen. Und auf der anderen Seite wird mir heute ja aber schon gesagt, pass mal auf, eins kannst du vergessen, umweltfreundlich schreibst du demnächst nicht mehr auf dein Produkt drauf. Deshalb finde ich schon spannend, auch auf diese Richtlinie zu gucken, selbst wenn erst durch die Green Claims Directive gesagt wird, liebe Leute, ihr müsst die Daten sammeln. Eigentlich müssen sie jetzt schon Daten sammeln, weil ihnen 80% der Begriffe, die sie heute nutzen, genommen werden. Oder?
Ja. Ja, total. Ich hätte da aber auch gar keine Angst vor, weil ich glaube, wir leben in so einem Dschungel und dass wir leben im Label-Dschungel, wir leben in einem Begrifflichkeitsdschungel. Der Konsument ist verwirrt. Das heißt, wenn wir sagen wollen, wir wollen einen nachhaltigen Lebensstil ermöglichen, wir wollen mehr Konsumenten dazu bekommen, nachhaltiger sich zu engagieren, dann müssen wir genau diesen ganzen Dschungel reduzieren. Wir müssen es klarer machen, wir müssen da entsprechend was hinterlegen. Also wir brauchen auch für den nachhaltigen Konsum eine Art von Taxonomie. Wir brauchen die nicht nur in der Finanzwirtschaft, sondern wir müssen gucken, welche Begrifflichkeiten, sind okay und alles, was zu generisch ist, was eigentlich ausschließt, dass dahinter tatsächlich eine evidenzbasierte Lösung ist, muss vom Markt verschwinden. Und das ist hart für die Werber, aber ich glaube, das ist jetzt so ein Wertewandel. Ja, es gab lange keine Richtlinie, keine Taxonomie dafür. Ich glaube nicht, dass wir den Kunden damit schaden werden. Darum geht es ja auch. Schaden wir den Verbraucher damit? Nein. Wir helfen ihnen, schlauer zu werden. Also ist das Ziel wieder von der EU genau das Richtige, zu sagen, ich will doch eigentlich den Bürgern helfen, richtig zu handeln. So, das richtige Handeln kann ich nicht in einem wolkenverhangenen Himmel mit Begrifflichkeiten, die keiner so richtig deuten kann.
Es gibt ja eine Menge Begrifflichkeiten, die da draußen sind und ich bin da jetzt mal wieder ein bisschen platt und sehr konkret am Beispiel. Ne? Es gibt grüne Banken und es gibt Umweltfonds und Anbieter haben Produkte, die heißen dann vielleicht Better Choice oder bringen eine Conscious Collection raus. Sind das Namen, die bereits beweispflichtig sind? Also das sind ja zum Beispiel auch Teile von Produktnamen oder Kollektionsnamen. Du bist natürlich kein Jurist, das weiß ich, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu erzählen.
Also wie ich es immer verstanden habe von der Kommission, was sie möchte, in der Kaufentscheidung praktisch den Kunden sicherzustellen, den Konsumenten sicherzustellen, dass sie das Richtige tun. So, und jetzt muss man gucken, ist irgendwo auf der Webseite oder der Unternehmensname, ich kann ja kein Unternehmen kaufen, also eine Umweltbank kann ich nicht kaufen. Ich habe jetzt eine Assoziation, dass bei der Umweltbank es gute Produkte gibt. So, in dem Moment, wo ich das Produkt der
Umweltbank. Also Umweltbank darf sie heißen.
Also von meiner Interpretation, ich bin kein Jurist, aber ich vermute, das ist okay, ja. Weil darum geht es ja, ist ja auch nicht, die Kommission will ja nicht gängeln, sondern sie will in dem Moment der Kaufentscheidung sicherstellen, dass der Kunde, wenn er was kauft und da steht drauf, es ist klimaneutral, dass es auch wirklich passiert ist. Und dass jeder, der das formuliert hat, die Evidenz hat, dass es passiert ist. So, das heißt, wenn ich jetzt einen klimaneutralen Fonds kaufen würde, da kann ich jetzt ja meine Geld reinstecken sozusagen, Das ist der Moment, wo ich verstanden habe, dass die Kommission darauf zielt. Das heißt, so Überbegriffe wird es wahrscheinlich weiterhin geben von den Namen. Auch Marken werden wahrscheinlich so heißen dürfen. Aber wenn Sie dann eine Aussage auf dem Produkt machen, wie gesagt, dann ist es evidenzbasiert zu leisten.
Bei mir ums Eng hängt zum Beispiel ein Plakat, das sehe ich jeden Tag seit ungefähr 3 Wochen. Ja. Da ist die Rede von Mode mit grüner Seele. Da bin ich einerseits, da bin ich hin und her gerissen. Ist das eigentlich schon eine Umweltaussage? Wer die dann reguliert oder nicht?
Also wenn das ein konkretes Produkt dahinter steht, sagen wir mal, jetzt ist die Jeans da abgebildet, dann würde ich sagen, ja. Wenn es eine, sage ich mal, grundsätzliche Aussage ist über einen ganzen Zweig von Produkten, dann muss man das, glaube ich, mit den Juristen nochmal diskutieren, wie weit das geht. Wie gesagt, für mich von der Kommissionsseite ging es immer darum, produktbezogene Aussagen, produktbezogene Label, die erstmal in den Griff zu nehmen und dann zu gucken, die ganze Werbewelt, die so noch größer darüber ist, da mit der anderen Direktive ranzugehen und zu sagen, passt bitte auf, was ihr sagt, es muss schon irgendwo stimmen. Aber was dann der Jurist hinterher, wo er klagen kann und wo er ein Unternehmen verklagen kann, da ist am besten Jurist gefragt tatsächlich, wie das ausgelegt wird.
Jetzt gibt es ja Shops und ich finde es gut einerseits, dass es das gibt, wo ich reingehe und bestimmte Leitsysteme habe, die mir auch beim nachhaltigen Einkaufen helfen. Also wo ich Filter habe und sage, ich will jetzt ein klimaneutrales Produkt haben. Da gibt es halt Filterlogiken, es gibt grüne Icons und diese Filter haben eben so problematische Namen wie klimaneutral, nachhaltige Produkte, nachhaltige Mode und so. Ist das denn dann in Zukunft auch ein Problem?
Nein, der Begriff ist kein Problem, der Filter ist kein Problem, aber das, was dann darunter steht, also das Produkt, was ich kaufen kann, also ich klicke auf klimaneutrales Produkt und dann steht das Produkt von A und B und C da. Und das ist jetzt spannend. A und B und C muss die Evidenz haben, dass es klimaneutral ist. Also ne, ich kann schon als Online-Shop entscheiden, ein Filtersystem einzubauen. Aber mir muss klar sein, wenn ich dann als Unternehmen in diesen Filter mein Produkt einstelle, dann ist es eigentlich schon so weit, dass ich sagen muss, okay, wahrscheinlich alleine über den Filter und dann ja auch die Aussage, weil die Aussage bezieht sich ja dann auch auf das Produkt. Dann heißt, es ist eine produktbezogene Aussage, dann muss ich auch schon die Evidenz dahinter haben.
Also das ist dann weniger ein Problem des Händlers. Der sollte natürlich schauen, dass die Dinge, die eher Design-Impact sind, auf die Reihe kriegt. Aber hier kann man sagen, dass wenn das Produkt diese Aussage macht, dann kann ich die quasi als verifiziert annehmen und in meinem Filtersystem habe ich damit dann kein Problem mehr.
Genau. Ja, also es gibt ja auch Plattformen, die das genau schon so abfragen, also die praktisch die Zertifizierung abfragen. Früher war es erstmal, oder es war ja auch lange, erstmal das Label und das ist ja immer auch noch, ne? Also viele Unternehmen werden ja als Strategie eher einen Ansatz haben, tatsächlich ein Label auf das Produkt zu packen, was all diese Anforderungen erfüllt. Aber das ist ja auch das Spannende. Die Kommission will ja auch weg von diesem Label-Dschungel. Das heißt, alle Label, die es da draußen gibt, müssen bis auf die EU-Blume, die ist außen vor, aber auch der blaue Engel, alle Label, die es draußen gibt, müssen durch diesen Verifizierungsprozess. Und ich finde es auch richtig, weil für blauen Engel würde ich es jetzt nicht unbedingt für so richtig halten, aber für viele andere Label würde ich es für richtig halten. Zu fragen, habt ihr denn evidenzbasiert tatsächlich den ganzen Lebenszyklus euch angeguckt? Lobt ihr die relevanten Nachhaltigkeitsthemen aus? Ja, und das zu checken. Und ich kenne genug Label, die das nicht tun, die wahrscheinlich vom Markt verschwinden werden.
So, was ja mal nicht schlecht dann, ist, sage ich mal, ne?
Ja, genau. Also, ja, und das wollt ihr, die
wirklich
Kommission
nicht verdient. Ja. Ja. Ist es denn auch wirklich so, also muss man sich als Label qualifizieren, um diesen Verifizierungsprozess durchlaufen zu müssen? Oder ist es, also quasi welches Label, es gibt zum Beispiel dieses schöne Label DLG prämiert, das jetzt kein Umweltlabel ist, aber so ein typisches Scheinlabel. Müssen die alle durch dieses System durch?
Also alle, die eine Nachhaltigkeitsaussage machen, ja. Und genau, und dann wird geguckt, okay, wie gesagt, ist es lebenszyklusbasiert, evidenzbasiert. Das heißt, man muss auch Bio sich angucken, man muss sich wenn der faire Handel eine umweltbezogene Aussage macht, muss man sich das angucken. Ja, macht er. Also alle müssen in die Bütt. Und das wird ja spannend. Das heißt, die Label müssen sich verändern. Sie müssen genau diese Weite erstmal sich angucken. Auch bei Bio sind alle Themen abgedeckt. Viele Themen bei Bio sind abgedeckt. Und das ist auch, glaube ich, wo Bio weiter ist hier und da, als vielleicht die Kommission mit einer Ökobilanz ist, weil da werden nicht alle Fragen gestellt in der Ökobilanz. Aber ja, die Spielregeln sind jetzt erstmal so und man muss dann gucken, wer durchs Raster fällt und sich überarbeiten muss. Und das werden etliche sein. Also etliche werden verschwinden und andere werden auf jeden Fall sich überarbeiten müssen.
Verschwinden und weniger werden in Zukunft im Hinblick auf neue Label, werden ja auch alle private und von Unternehmen selber initiierten nationalen und so weiter Label. Und deshalb ist ja immer so das Spontan, dass man denkt, oh Gott, den Labeln geht's jetzt an die Wäsche. Aber mir ist beim Nachdenken schon gekommen, dass ich dachte, es wird weniger Label geben, aber die dann durch das Zertifizierungsverfahren gelaufen sind und bestehen bleiben, die müssten doch eigentlich sogar an Relevanz gewinnen, weil Unternehmen haben ja entweder die Herausforderung, selber immer Daten ranzuschaffen und evidenzbasiert zu sein, oder wird es nicht vielleicht sogar das Revival der Label geben, was es dann für Verbraucher auch wieder einfacher macht, nämlich nicht immer die spezifische Aussage auf dem Produkt leben zu, sondern man geht auf das Label, das da draußen ist, dann hat quasi der Labelgeber die Standards gesetzt, ich muss gucken, dass ich sie erfülle, aber muss ich selber Studien in Auftrag geben. Also deshalb frage ich mich, ist es so ein bisschen eher der Relevanzverlust von Siegeln oder ganz im Gegenteil mittelfristig das Revival der Relevanz von Siegeln, um das Thema Beweisbarkeit, Evidenzbasiertheit zu lösen? Wie schätzt du das ein?
Genau, eigentlich genauso, wie du es sagst. Also die den Prozess durchlaufen werden und die entweder schon die Nachhaltigkeitsperformance so umfassend erfassen, die werden wahrscheinlich gestärkt hervorgehen. Ich denke, der erste Schritt der meisten Unternehmen wird sein, diese Label auf die Produkte draufzupacken. Ob das der lange Weg ist, wenn sie selbst die Daten gesammelt haben, weil wir wissen auch, das eine ist evidenzbasiert, auch mit einer Datenbank die Themen zu finden. Das andere ist, wenn man tatsächlich zum Zulieferer geht und sich das vor Ort anguckt, dann ist nicht immer das Label, was auf dem Produkt packt und diese Aussage macht, schon genau das, was der Zulieferer auch umgesetzt hat. Also langfristig, glaube ich, müssen wir auch da gucken, entweder, dass die Label mehr mit den ganzen Zuliefererstrukturen arbeiten und gucken, dass praktisch auch die ganzen Zulieferer dann diese Label erfüllen. Auch nicht nur in dem Moment, wo ein Audit läuft bei dem Zulieferer, sondern über das gesamte Jahr. Insofern, glaube ich, ist man gut aufgestellt, tägliche Daten hinterher von dem Zulieferer zu bekommen, wie die Performance des Tages ist. Und das ist
also
natürlich
Transparenz
eine Herausforderung.
Ist King.
Aber, ja, Transparenz ist King und ich glaube, da wird es hingehen. Und wenn ich klimaneutral sein will, dann eigentlich hinterher tagesaktuelle Daten haben, um zu wissen, ob ich auch an dem Tag klimaneutral bin. Und das ist kein Teufelswerk. Das kann man
schaffen. Stichwort klimaneutral, ne? Da würde ich gerne einmal einhaken. Weil vor mir stehen gerade eine Reihe von Ansprechpartnern mit einem großen Fragezeichen und sagen, einerseits lässt sich die Green Claims Directive sehr ausführlich darüber aus, wie in Zukunft mit Klimaneutralität geworben werden kann und welche Hinweise auf den Anteil von Kompensationen es zu geben hat. Und auf der anderen Seite sagt jetzt aber eine EMCO-Direktive, dass zukünftig die Werbung mit kompensierter Klimaneutralität verboten werden soll. Und es gibt, wie wir alle wissen, keine Klimaneutralität, die nicht zumindest anteilig auch auf Kompensation beruht. Also insofern ist eigentlich jetzt gerade die Lesart, dass wenn man die, wenn die Direktive so kommt und so ein nationales Recht, und dass das Thema Werbung mit Klimaneutralität eigentlich sich erledigt hat. Ich würde sagen, vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm. Aber hilf mir, wie kann das sein, dass eine EU an zwei Direktiven gleichzeitig arbeitet, die auf das gleiche Ziel einzahlen, die aber ein solches Haare raufen bei den Leuten angesichts der vermeintlichen Widersprüchlichkeit auslösen?
Ja, Ja, genau, da glaube ich, dass das waren auch Kommentare, die, glaube ich, aus dem Parlament kamen, jetzt in Richtung der Green Claim Initiative. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen sortieren, das muss man noch harmonisieren, die einzelnen Direktiven tatsächlich. Aber auch da muss man wieder fragen, was will man? Also was will auch die Kommission? Sie möchte nicht Produkte haben, wo ein Unternehmen überhaupt gar keinen Ansatz macht, selbst aktiv zu werden, also sofort auf die Kompensation setzt. Umgekehrt wird es wenige Produkte geben, wo nicht ein Anteil kompensiert wird, weil die Kosten, das komplett klimaneutral zu machen, die sind so hoch, dass es keinen Sinn macht. So, und das ist jetzt das Ausloten, glaube ich, dieser Direktiven. Die eine geht schon und sagt gleich, nee, das wollen wir gar nicht. Da waren gerade die Verbraucherorganisationen sehr hinterher, die Green Claim Initiative, da waren auch viele Wissenschaftler aktiv, die sagen, naja, aber es wird nie so ganz ohne gehen, ohne Kompensation. Also ich würde sagen, von meiner Empfehlung, ja, man hat Kompensationsquoten drin, die man aber sukzessive vielleicht nach unten dreht mit der Zeit. Aber ob es dahin geht oder eine andere Lösung gibt, auch wenn ich mit einem Unternehmen das diskutiere, würde ich sagen, versucht das Maximale zu machen. Über die Jahre setzt euch einen Plan und guckt dann einfach, wo ihr nur noch kompensieren könnt. Lasst uns das von NGOs auch absichern und geht da mal mit in die Bütt. Geht damit in die Diskussion dann auch dieser Systeme, die da in Zukunft entstehen werden.
Also meine These im Moment ist aus Kommunikationssicht, dass eigentlich Werbung mit Klimaneutralität doch eine Nichtaussage ist, weil Konsumenten das gar nicht mehr einordnen können. Da erzählen einerseits Konzerne, sie wollen mit großen Anstrengungen bis 2030, 35, 40 klimaneutral werden. Und gleichzeitig laufe ich durch den Drogeriemarkt und auf jedem dritten Duschgel steht drauf, dass es schon klimaneutral ist. Das ist dann überwiegend durch Kompensation klimaneutral. Und andererseits haben wir vielleicht irgendwelche Automobilhersteller, die riesige Anstrengungen machen, um vom CO2 runterzukommen. Und ich vergleiche Äpfel mit Birnen. Und wie soll Konsumenten bei einer Kaufentscheidung verstehen? Gleichzeitig hören wir in den Nachrichten immer, dass CO2-Emissionen steigen. Aber irgendwie sind schon so viele Produkte und Unternehmen heute klimaneutral. Deshalb stelle ich mir inzwischen die Frage, ist denn Klimaneutralität überhaupt die richtige Währung? Weil eigentlich eine Messgröße, mit der doch ein Konsument gar nichts kann. Und wenn wir sagen, wir wollen Standards für die Vergleichbarkeit, eigentlich sind es doch nicht vergleichbare Aussagen, oder?
Ja, stimmt auch, absolut. Und ich würde auch, und die meisten Unternehmen haben ja Klimaneutralität, zumindest im deutschen Markt. Das war ja auch eine sehr deutsche Diskussion. Interessanterweise anderen Märkten ist das nicht so. Das lebe Klimaneutralität untergenommen. Aus genau diesen Gründen. Das verwirrt eher im Moment den Konsumenten. Und ich würde eher tatsächlich über die tatsächlichen Reduktionsziele und Umsetzung sprechen, was das Unternehmen bei diesem Produkt erreicht hat, als zu sagen, es ist schon neutral. Ja, und ich glaube, da sind wir aber auch mittlerweile im deutschen Markt. Ich finde wenig Produkte noch, wo Klimaneutralität draufsteht. Und das ist auch richtig so.
Kleine hämische Anmerkung von mir. Die EU macht von sich selber noch die Selbstaussage, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Aber bitte in Anspruch und Ziel
Sie ist
soll
ja
man
kein
bitte schon auch
Produkt.
haben. Ist ja kein
Genau.
Produkt, ja,
Ist
und wir
kein
leben da
Man kann
drin
sie
und
nicht
so.
kaufen.
Ja, aber auch hier wieder, wenn ich dich so höre, läuft es für mich darauf hinaus, es geht hier nicht darum, Dinge zu gängeln oder irgendwie alles ins kleinste Detail festzuschreiben, sondern halt nur zu verhindern, dass sich manche einfach zu einfach machen. Und nur auf Kompensation setzen. Und das ist ja was, was letztlich alle Nachhaltigkeit schon seit Jahren predigt.
Genau, deswegen, ich finde immer, wenn man sich die Ziele anguckt, warum das die EU macht, dann kann ich das immer unterschreiben. Und dann ist natürlich manchmal die Umsetzung sehr bürokratisch oder das Verständnis, was da draußen ist. Aber ja, es geht eigentlich um die richtigen Ziele. Und ich habe selbst früher einige Jahre auch mit und für die Kommission gearbeitet und bin dann irgendwann raus, weil ich das nicht so spannend fand, was die machen. Und mittlerweile würde ich sagen, die Kommission ist ein Hero geworden in der Nachhaltigkeit, weil sie setzt eigentlich einen Transformationskorridor uns vor der Nase, den die Unternehmen immer angefragt haben. Sie haben immer gesagt, naja, also mal mindestens brauchen wir das auf europäischer Ebene. Jetzt haben wir diesen Transformationskorridor, jetzt werden neue Spielregeln gesetzt. Und jetzt ist der Aufschrei groß und jeder versucht eigentlich das Missverständnis mehr im Vordergrund zu bringen als das Verständnis darüber, was die Ziele sind. Und wenn man sich mit den Ursprungszielen mal auseinandersetzt und die auf Unternehmens- oder andere Organisationen überträgt, da kann man eine Menge mit anfangen und das gibt eine Zielrichtung, einen Korridor für die Zukunft, für die eigene Organisation. Das finde ich ganz wichtig, dass man diese Stufe immer für sich selbst macht. Und dann macht auf einmal so eine Direktive viel mehr Sinn, die vorher im Moment gar keinen Sinn macht, ne, wenn man die Ziele sich anguckt.
Besseres Schlusswort kann ich mir ja kaum wünschen. Wir sind damit am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir vielmals, Michael, dass du bei uns warst.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Großes Dankeschön auch von mir.
Und unseren ZuhörerInnen sage ich, liked und abonniert doch bitte Grüne Wiese, den Podcast von Same Consulting bei Utopia. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch bitte auch in der Podcast-App eine gute Bewertung. Mehr Infos findet ihr unten in den Shownotes, die Links zum Beispiel zum CSCP, aber auch zu Same, zum Newsletter und vielleicht fällt uns ja noch was zu CSRD bzw. zur Green Claims Direktive ein. Und vielleicht abonniert ihr auch den Newsletter auf same.de/newsletter, same.de/newsletter. Und ja, danke, dass ihr da wart und danke für das großartige Gespräch.
Vielen Dank, Andreas und dann
Maike. Danke.
Grüne Wiese, der Podcast von Same. Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.